Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast da, wieder einen Österreicher. Wir werden uns wieder bemühen, auch für die Deutschen das verständlich zu machen. Und zwar geht es um einen sehr jungen, also mittlerweile nicht mehr ganz so jung, aber sehr jung gestarteten Unternehmer. Ende der 80er Jahre hat er begonnen, eine Biomarke aufzubauen, eine regionale Biomarke. Das wäre jetzt heute vielleicht noch normal, aber damals war das nicht ganz normal. Ende der 80er Jahre hat man sich noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, um Nahrung, was drinnen ist. Und zwar geht es um Johannes Gutmann, Begründer von Sonnentor, sehr bekannt in Österreich. Vielleicht auch bei euch. Ich trinke auch gerade einen Sonnentor-Tee, einen Pu'er-Tee von, also ein weißer Tee, mein Lieblingstee. Und ja, hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Danke, Marion, für die Einladung, sehr gerne.
Ja, lieber Johannes, wie würdest du dich selbst vorstellen? Man sieht ja ein bisschen was auf deiner Website, wie du so hingekommen bist. 88 hast du begonnen mit deinem Unternehmen, heute sehr erfolgreich. Gleichzeitig bist du überhaupt kein Kapitalist oder so, der jetzt jemand, der da jetzt viel Geld rausholen will für sich. Und wie würdest du dich selbst beschreiben? Was bist du für ein Mensch?
Also ich bin vorher schon beim Vorstellen, habe ich gesagt, ich bin Simple John. Das heißt, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Ich bin als einfacher Mensch geboren worden. Mir wurde das Leben geschenkt von meiner Mutter. Bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, hier im Waldviertel an der tschechischen Grenze, so circa 1,5 Stunden nördlich von Wien. Und habe dann die normalen Schulen, wie man halt als Kind so besucht, absolviert. Und irgendwann ist dann in mir ja die Entscheidung gekommen, ich möchte mich selbstständig machen, weil in meinen Jobs, ich habe vorher 4 Jahre unselbstständig gearbeitet, war ich nicht glücklich. Es gab auch wenig Wertschätzung. Es gibt eigentlich da ja sehr viel Mist in der normalen Arbeit, sagen wir so. Mhm. Und wenn man es eben anders haben möchte, darf man es anders machen. Und damit bin ich 1988 aus der Arbeitslosigkeit gestartet und habe mit 3 Bauern, die Kräuter angebaut haben bei uns in der Region, begonnen auf Kooperationsbasis, auf Augenhöhe, diese Kräuter zu vermarkten. Denn die hatten keine Zeit zum Verkauf und ich war arbeitslos. Ich hatte Zeit. Und damit bin ich eigentlich sehr schnell erfolgreich geworden, weil Erfolg ist immer, ja, ist immer subjektiv. Hm. Für mich ist Erfolg dann, wenn das jemandem gefällt und wenn er sagt, ja, das ist nett. Selbstbestätigung, Selbstvertrauen ist damit gewachsen und die Bauern, die keine Zeit für die Vermarktung hatten, haben damit eigentlich ihren Markt bekommen. Das heißt, ich meine Arbeit, sie ihren Markt, der Konsument ist happy und begeistert, weil er ein besseres Produkt bekommen hat als am Markt üblich und damit ein Win-Win-Win-System. Und das ist die Zukunft.
Mhm. Bist ja auch sehr transparent, also du hast ja auch diesen Gemeinwohlökonomiebericht jedes Jahr von Christian Fellwer, kennen vielleicht viele. Man sieht auch eben, wo kommt es her, wie ist die Qualität und wie entsteht das Ganze. Also sehr transparent, was ja auch selten ist, vor allem weil es bei, ihr habt ja auch komplexere Produkte. Mittlerweile sind es ja nicht nur Kräuter, ihr habt ja eine große Auswahl, das ist ja nicht mehr so.
Mittlerweile haben wir 900 Produkte und 5 ganze Geschäfte. Danke dafür.
Ja, bei uns in Klagenfurt, ich bin ja von Klagenfurt, ist Sonnentor, glaube ich, vor 4, 5 Jahren entstanden. Ja. Genau, sehr schön. Also es gibt es auch im hintersten Eck. Würde ich damit sagen, ja, Kärnten ist ja doch
ein bisschen. Klagenfurt ist jetzt nicht das hinterste Eck. Das hinterste Eck ist eher bei uns.
Ja, gut, okay, Waldviertel natürlich. Ja, okay, stimmt. Ich bin ja ursprünglich Oberösterreicher, von daher. Aber das Linzer ist das ein bisschen anders. Hm. Ja, wie vielleicht vorher spannend, also du hast eh schon begonnen, hast du 4 Jahre gearbeitet. Was hast du da gemacht, genau?
Also ich war einmal Biervertreter, ich habe für ein Tourismusbüro gearbeitet, ich habe auch Reisebusse durch das schöne Waldviertel geleitet, ich habe als Buchhalter gearbeitet und dann war ich auch als Organisator für Bauern, die was anderes machen sollten als mehr vom Gleichen. Das heißt, die haben dann begonnen eben auch mit Kräutern und das war eben das Schöne, mein letzter Chef hat mich rausgeschmissen und hat gesagt, ja, eigentlich Arbeit gut gelaufen, aber ich bekomme für dich keine Förderung mehr. Und wir sind natürlich in einer Region, wo viel auch mit Förderungen, mit Regionalförderungen gearbeitet wird. Und ich sage immer, das ist zwar ein guter Anschub, aber langfristig ist es eigentlich Gift. Mhm. Langfristig ist es die Droge, wo viele dann nicht mehr wegkommen und weil sie denken, ja, mit dem Projekt bekomme ich dann wieder Geld und mit dem Projekt. Das heißt, es ist nichts nachhaltig. Und mit dieser Nachhaltigkeit, dass es seinerzeit auch überhaupt kein Thema war, wo ich gewusst habe, ja, wenn ich etwas gut aufbaue, und dazu zählt auch der Markenaufbau und eben diese Geschichtstransformation, diese Transparenz. Wie konnte ich mich oder wie kann ich mich langfristig immer in der Begeisterung transparent jemanden zeigen, um zu sagen, ich bin besser als der andere. Also anders machen wie die anderen, damit besser werden wie die anderen und damit langfristig clever bleiben.
Und du hast ja da eben gestartet als Markenzeichen, steht auf deiner Website, du bist ja nach wie vor so, dass du eine, finde ich sehr cool, eine, wie sag mal, Lederhose, die jetzt, wie alt ist die jetzt genau schon mittlerweile?
Also
die ist
über 90 Jahre alt, diese Lederhose.
Wow. Also das wäre Stichwort nachhaltig, so im eigenen Leben, weil wir das einmal gekauft, also vom Vater, Großvater, wie immer und seitdem getragen. Sehr schön. Und eben, ist ja auch eine Form von Marke von dir. Du wurdest ja doch auch bekannt, kann man sagen, weil du ja deine Sonnenbrille ist ja auch abgelichtet und diese Lederhose. Wie war da trotzdem so der Beginn? Weil ist ja dann doch für viele, also die sich auch jetzt, wollen sich auch viele selbstständig machen, sie merken, hey, irgendwie Arbeitswelt, das ist so, wie es ist, nicht das Wahre. Und dann hat man das Problem, dass man am Anfang ein selbstständiges Jahr kein bis wenig Geld verdient, aber ja gleichzeitig schon leben muss davon, weil sonst kann man sonst nur arbeiten nebenbei. Wie hast du das damals gemacht? Was für Schwierigkeiten gab es da?
Also die Zwänge sind natürlich für viele unüberwindbar, speziell am Anfang. Denn du hast ja sofort deine Termine bei der Sozialversicherung, die du sofort einzahlen musst. Und das ist nicht wenig. Oder auch das Finanzamt, das will ja eigentlich täglich, wöchentlich, mindestens monatlich den Report haben, um die Umsatzsteuer zu bezahlen und so weiter. Das heißt, diese Zwänge, dann auch diese Termine einhalten zu müssen und damit auch Umsatz generieren zu müssen, das ist für viele zu viel Druck. Aber ich hatte eben das Glück, ich hatte am Anfang keine großen Verpflichtungen. Ich hatte auch keine Wohnung. Das heißt, ich konnte am Anfang auch noch bei meinen Eltern schlafen. Die haben zu mir gesagt, also wenn du das unbedingt willst, dich selbstständig machen, verstehen wir zwar nicht, weil du hättest so leicht x Jobs haben können. Du hättest auch als Bankbeamter anfangen können. Also ich hatte ja viele Möglichkeiten. Aber für mich war es wichtig, ich wollte nicht mehr unten sitzen und von oben getreten werden. Ich will auch nicht heute oben sitzen und nach unten treten. Ich möchte eigentlich das, was uns am Herzen liegt, langfristig eben nachhaltig umsetzen. Mhm. Und da geht es immer um Kooperationen, um auf Augenhöhe umsetzbare langfristige Möglichkeiten davon leben zu können. Und deswegen mit diesem nicht vorhandenen Druck habe ich sehr schnell erkannt, was ich nicht brauche. Also wenn du erkennst, was du nicht brauchst, wo du halt deine Sachen machen musst, als Unternehmer dann auch zu bleiben, das ist klar. Mhm. Aber wenn du erkennst, als Unternehmer brauchst du kein riesiges Auto. Als Unternehmer kannst du eigentlich auch am Anfang mit einem alten Auto von A nach B kommen. Mhm. Du kannst mit einem kleinen Lager, das du halt öfter umschlagen musst, das muss keine riesen neue Lagerhalle sein. Ich habe eben begonnen mit einem Holzschuppen. Oder der hat mir fast nichts gekostet. Mhm. Und damit habe ich eben erkannt, ja, was brauche ich? Meine ersten Lagermöglichkeiten waren auch bei den Bauern aufgeteilt, weil ich ja direkt mit den Bauern zusammengearbeitet habe. Und damit brauchte ich auch sehr wenig Eigenkapital, um das zu finanzieren. Also Lagerfinanzierung und so weiter, das waren alles Dinge, die habe ich mir erspart. Und das hat mich sehr, sehr drucklos gemacht. Auch meine ersten Bankverbindlichkeiten, die waren nicht vorhanden. Ich habe 15.000 Euro Gründungskapital bekommen. Mhm. Das war mit 4% verzinst. Auf 5 Jahre musste ich das zurückzahlen. Und das hat mir sehr viel Druck genommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich kann immer nur sagen, zu Beginn, wenn man weiß, was man nicht braucht und was man selbst weiß, was man braucht zum Leben, das erreicht man oft so schnell, das ist ein Traum. Also mein Ziel war, 300-400 Euro zu bekommen. Heute wären es halt das Doppelte. Aber auch das ist im Monat leicht zu verdienen, auch wenn man selbstständig ist.
Mhm. Ja, sehr schön. Sehr minimalistische Herangehensweise, das man wirklich braucht am Anfang. Cool. Und jetzt, deine Eltern haben dich also gelassen. Was haben deine Eltern gemacht? Was haben die gearbeitet? Oder?
Meine Eltern waren Bauern, also ganz einfache kleine Bauern. Und das war eigentlich mein Ziel. Ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend immer gemerkt, also sie machen es gerne, aber das, was sie gemacht haben, das wurde nicht unbedingt gebraucht. Also vor 40 Jahren gab es schon Überproduktion. Es gab zu viel Getreide, es gab damit auch zu viel Fleisch, es gab zu viel Milch. Und damit wusste ich genau, wow, das funktioniert ja nicht in diesem großen System. Das ist ja eigentlich kein Kreislauf, das ist ja alles offen. Und alles, was offen ist, ist im Prinzip nicht abgeschlossen. Was nicht abgeschlossen ist, da regnet's rein, das ist sehr schnell in Gefahr. Und damit wollte ich auch diese kleine Landwirtschaft, sie haben sie mir angeboten, nicht übernehmen. Ich habe sie ihnen gesagt, bitte liebe Eltern, danke für euer Vertrauen und euer Angebot. Ihr habt die Landwirtschaft super aufbereitet. Es gab keine Schulden im Hof. Wir haben alles in einer hohen Eigenversorgungsrate immer bestens essen können und auch genießen können. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit, auch in der Freiheit. Und deswegen wollte ich auch frei sein langfristig. Und ich wollte keinen Zwängen unterliegen, das machen zu müssen und dort hinfahren zu müssen und dort abladen zu müssen. Weil es gab halt nur ein paar Stellen, die diese landwirtschaftlichen Produkte übernommen haben. Und das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich frei sein. Und wann ist man frei? Als freier Unternehmer ist man frei, als ich die 4 Jahre Zwänge in der Unselbstständigkeit erlebt habe.
Und finde es auch spannend, du sagst, sehr schöne Kindheit, das heißt, du warst wahrscheinlich viel unterwegs, viel in der Natur oder wie? Okay.
Und hast ich hatte mein eigenes kleines Fahrrad, ich habe mit 6 Jahren Fahrradlernen gelernt, ich habe es mir selbst beigebracht, weil meine Eltern hatten keine Zeit dafür und damit, ja, also diese kleinen Erfolgserlebnisse, das bleibt ja. Das ist ja eigentlich das Schöne, damit wächst auch dein Selbstvertrauen. Wenn du in einer behüteten Umgebung aufgewachsen bist, wenn du das nicht machen durftest und das, dann tut es dir auch schwer in deinem Leben. Das heißt, wichtig ist, und das möchte ich auch meinen Kindern vermitteln, du darfst deine Erfahrungen machen, du musst sie auch machen. Denn wenn du sie nicht machst bei einem guten Umfeld, und ich bin auch Vater von 5 Kindern mittlerweile, und ich habe das eben auch meinen Kindern weitergegeben. Du hast einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Darüber hinaus kannst du gern schauen, aber ich weiß dann schon meine Erfahrungen, wo es dann zu viel ist. Aber in dieser Umgebung musst du deine Selbsterfahrungen machen, um dein Selbstwertgefühl auch zu erkennen, Selbstvertrauen wachsen zu lassen. Denn dann bist du auch bereit, weitere Schritte darüber hinaus zu gehen, die dir nicht gefährlich werden, wo du selbst auch bewusst weitergehen kannst. Und das durfte ich. Also ich hatte viel Zeit. Ich war auch ein fauler Hund als Kind, weiß ich. Ich bin nicht gern auf die Felder rausgefahren, wo meine Eltern gearbeitet haben, weil ich wusste, das macht keinen Spaß da, Steine zu sammeln, die dann im Frühjahr, nächstes Frühjahr sowieso wieder kamen, weil durch diese Temperaturschwankungen, Winter, Frühjahr, die Erde bewegt sich und das ist wie beim Müsli, der Paranus-Effekt. Die Nüsse, die schweren, schwimmen oben und das andere, das homogene Erdreich, ist nach unten und damit sind die Steine wieder im Bett gelegen. Und ich wollte das nicht. Ich habe ihnen auch immer gesagt, nee, also ich gehe lieber Fußball spielen, ich bin in einem nahen Bach herumgewartet, ich habe die Fische, ich habe die Natur, ich habe alles kennengelernt, was einem Kind Spaß macht. Ich durfte das alles ausprobieren, weil mit meinen Freunden, das hat Spaß gemacht. Und es war niemand da, der gesagt hat, das darfst du nicht und da kannst du runterfallen und da kannst du dir wehtun. Nein, das war super.
Sehr schön. Also du bist sehr frei groß geworden, das wäre auch dein Ziel. Ja. Und jetzt finde ich aber spannend, du hast auch gesagt, eben faul ursprünglich. Und für mich so die Frage, verträgt sich das dann später mit Unternehmertum? Musstest du dann irgendwann lernen, selbstdiszipliniert zu sein? Wie war das dann? Weil den Schritt muss man auch noch gehen.
Also meine Mutter hat zu mir immer gesagt, du bist ein fauler Hund, weil ich eben diese Anordnungen, dass du musst aufs Feld mitfahren, nicht befolgt habe. Ich war einfach nicht da. Und wenn ich nicht da war, weil ich schon mit dem Rad weggefahren bin, konnte sie mich keine Arbeit anschaffen, die halt, ich hatte schon einige Verpflichtungen im Stall und einige andere Dinge, die ich gerne gemacht habe. Und da wusste ich auch, da kann ich ihr helfen, das ist die Selbstdisziplin. Aber faul sein in eine Richtung, wo der andere sagt, das musst du machen, das ist ja oft nichts Schlechtes, wenn du selbst weißt, was dir selbst Spaß macht und dich dann selbst beschäftigst. Also ich habe gerne gezeichnet, ich war sehr talentiert in auch Kommunikation. Ich habe einfach diesen Menschenkontakt gebraucht und nicht dieses eigenbrötlerische am Feld den Steinen nachlaufen. Das wollte ich nicht. Also ich habe den Kontakt zu den Menschen gesucht. Und das war ist mir auch heute ein großer Vorteil. Ich bin total offen geworden. Ich bin offen für alle Möglichkeiten. Ich sehe eigentlich nur Möglichkeiten. Andere, die behütet aufwachsen, sehen nur Probleme. Dass aber Probleme gerade Möglichkeiten sind, es anders zu tun und damit auch Spaß zu bekommen im Leben, das habe ich erkannt. Und das habe ich schon als Kind umgesetzt und heute als Unternehmer noch viel mehr. Denn wow, als Unternehmer steht ja eigentlich die ganze Welt offen, wenn du dich nicht unter Druck setzen lässt. Und das habe ich von Anfang an verstanden.
Und auf dem Weg jetzt von Kindheit bis heute, wo würdest du so deinen größten Stolperstein sehen, so die größten Probleme, die größten Hürden, die du da hattest auf dem Weg?
Also die größten Hürden waren immer Beeinflussungen von außen, die mich irgendwo disziplinieren, sanktionieren und auch einschränken wollten. Behörden, die wissen ja im Prinzip alles, was sie brauchen und wie es nicht geht. Das sind diejenigen eigentlich, die immer sagen, das musst du und das musst du und das musst du. Die leben ja von Rahmenbedingungen, von Zwängen, von etwas, was nicht funktioniert, um etwas zu verhindern. Und das waren eigentlich für mich so die Hauptstolpersteine. Nur ich habe von Anfang an eigentlich sehr oft sie gar nicht gefragt. Ich habe einfach gemacht, wie mir mein Herz und mein Bauch es gesagt hat. Studiert habe ich das ja nicht. Ich habe ja keine Universität, wo man Unternehmer lernt, studiert. Mhm. Ich habe 14 Tage an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert und wusste, das will ich nicht. Das ist nur auswendig lernen. Das ist Zwang. Das ist, das musst du und das musst du und das musst du. Ich wollte frei sein. Deswegen habe ich mir auch bei meinem Logo, und unser Firmenlogo ist eine lachende Sonne, und dieses Sonnentor ist ein Freiheitssymbol gewesen. Seit dem Mittelalter haben sich Bauern, die sich frei gearbeitet haben oder sich frei gekauft haben, haben als Symbol dieser Freiheit, als sie frei waren, diese Sonne auf ihr Tor genagelt. Eine Scheibe Holz von einem Baum runtergeschnitten mit Brettern. Fertig war die Sonne. Meine Sonne musste lachen. Ich wollte Freude haben im Leben. Ich wollte Gaudi haben. Und das habe ich mir auch mit meinem Firmenlogo eigentlich schon von Anfang an ins Stammbuch geschrieben und gesagt, das ist dein Leitbild. Du möchtest lachen, du möchtest Freude haben und du möchtest langfristig das Positive in die Welt bringen. Und was liegt daran, diese Kreisläufe zu beachten und dem diese Nachhaltigkeit hineinzubringen und diesen Druck zu verhindern, denn das Leben ist ja schön grundsätzlich. Wir haben die Gabe, es durch Zwänge, durch Verbote, durch viel Disziplinierung nicht lustig zu machen. Und das wollte ich von Anfang an nicht.
Und jetzt, wie ging es dann weiter? Also du hast ja dann also erstmal begonnen, also diese Kräuter zu verkaufen, bist auf Biobauern zugegangen. Wie ging es dann weiter? Also du hast dann Einnahmen gehabt, hast davon leben können, aber was waren so die nächsten Schritte?
Also die wichtigsten Schritte waren zu erkennen, wo ich in Österreich nicht verkaufen will. Ich habe ganz am Anfang so Erfahrungen gemacht mit dem Lebensmittelhandel, mit dem herkömmlichen Lebensmittelhandel, die mich am Anfang natürlich einmal mit meiner alten Lederhose gesehen haben auf dem Bauernmarkt und haben gesagt, aha, das ist ein Spinner, aber interessant. Wir schauen uns mal an, was der so macht. Und dann haben sie mich eingeladen und dann haben sie auch zu mir gesagt, Herr Gutmann, an sich müssten Sie Listungsgelder bezahlen für Ihre Produkte in unseren Regalen. Aber wir machen bei Ihnen eine Ausnahme. Das ist so gespinnert, es könnte interessant sein. Und wir kommen jetzt und wir machen so einen Versuch, einen Verkaufsversuch mit kleinen Supermärkten, wo Sie liefern können. Und ich habe das auch gemacht, weil ich mir dachte, wow, ich habe an sich nicht studiert. Und jetzt kommen die Studierten zu mir und sagen, das ist interessant. Da muss doch irgendwas dahinter sein, was die interessiert. Und habe begonnen, die zu beliefern. Als ich aber nach einem Monat gesehen habe, die zahlt nicht, die halten sich nicht an ihre Vereinbarungen, habe ich gesagt, nee, dann nicht. Denn wenn ich jetzt klein bin und ihr bezahlt mich nicht ordentlich, ich habe ordentlich geliefert, pünktlich, und ihr bezahlt mich nicht, dann bezahlt ihr mich auch nicht ordentlich und kommt euren Verpflichtungen nach, wenn ich größer bin. Also die Abhängigkeit wächst. Und das wollte ich nicht. Ich habe ein Freiheitslogo. Ich wollte ja selbst Freude haben und Druck, seine Pflichtungen nicht erfüllt zu bekommen von Kunden, die ich mal ordentlich beliefert habe, das macht keine Freude. Also war es für mich klar, das passt nicht. Ein anderer hätte natürlich gesagt, bist du verrückt, du kannst doch diese großen, langfristig großen Kunden nicht vor den Kopf stoßen. Du kannst sie doch nicht disziplinieren und nicht mehr beliefern. Ich habe gesagt, ich bin frei. Ich bin freier Unternehmer. Ich kann entscheiden, wen ich, wann und wie beliefere. Deswegen habe ich gesagt, nein, aus. Und da bin ich heute noch dankbar dafür, für diese anfänglichen Erfahrungen. Ich bin dann nach Deutschland gefahren, 1990, auf eine kleine Messe, das war so die erste Biofach, nach Ludwigshafen und habe da, ich habe da andere Spinner auch kennengelernt, nur als Besucher bei dieser Messe. Und ich war glücklich, weil ich wusste, ich bin nicht allein. Es gibt mehrere Menschen, denen es so geht, die Sehnsüchte haben, die langfristig der Welt etwas Gutes tun wollen, der Gesellschaft etwas Gutes tun wollen. Und wenn sie wenn das die Gesellschaft erkennt, dann wächst das ja langfristig und gesund. Also auch nachhaltig. Und damit wusste ich, wow, bingo, ich brauche mich in Österreich nicht mit irgendwelchen Idioten rumstreiten, sondern ich verkaufe nach Deutschland. Ich habe begonnen, 1990 die ersten Exporte nach Deutschland zu machen. Und das ist immer mehr gewachsen. Also erfolgreich bin ich mit Sonnentour eigentlich in Deutschland geworden. Mhm. Mit Partnern, die ich heute noch habe, die ähnliche Grundsätze haben. Und das ist es auch, die nächste Erkenntnis. Es gibt immer mehrere Sehnsüchte in mehreren Ländern von mehreren Menschen, nur die muss man halt finden. Mhm. Und die gibt es auch heute.
Also dieses Netzwerken, sozusagen, wie man heute bezeichnen würde, Neudeutsch Netzwerken, was du da gemacht hast, war dann sozusagen die erste Vergrößerung. Ja,
der erste Erfolg. Das war eigentlich der erste Erfolg, wo ich wusste, ich bin nicht allein und es machen es auch mehrere anders wie die anderen.
Wie bist du darauf gekommen? Also ich kann mir vorstellen, da gab es ja auch kein Internet und so weiter. Wie kamst du darauf, nach Deutschland zu gehen, also zu dieser Veranstaltung?
Ich habe eine Zeitung in die Hand bekommen, eine Drogistenzeitung, weil ich am Anfang auch mit einigen Drogerien zusammengearbeitet habe in Österreich, also eigenständige, keine filialisierten, und habe mit diesen Drogisten sehr schnell gelernt, was brauchen die, was wollen die, aha, die sind offen für Kräuter, die wollen auch neue Geschichten erzählen können, weil das Zeug, was sie schon hatten, das war nicht unbedingt die beste Qualität und die wollten andere Qualitäten. Und damit habe ich diese ersten Kontakte bekommen, auch durch eine Messe. Das war, gibt's heute noch diese Vereinigung, das ist die Gewusst-Wie-Drogerie in Österreich. Das ist eigentlich eine Einkaufsgemeinschaft. Und da bin ich auch auf Messen gestanden und habe in dieser Drogeriezeitung ein Inserat für diese Biofach gesehen. Und eben, wenn man Zeitungen einmal durchblättert, man muss ja nicht alles auswendig lernen, was in der Zeitung steht, sondern ein Gefühl bekommen. Und da war ein Inserat für diese Messe drin. Und da wollte ich wissen, was ist denn so eine Biofach? Was machen die? Und welche Menschen sind da? Also Netzwerken. Und es gibt immer, noch dazu in diesen Social Medias heute, es gibt immer irgendwelche Foren, wo interessante Menschen zu treffen sind. Man muss ja nicht den ganzen großen Schmarrn da hinten nachlaufen und sagen, ich muss heute auf Facebook 100.000 Fans haben. Wir haben sie mittlerweile. Mhm. Aber wenn man beginnt, ist es sehr schwierig. Und ich würde euch empfehlen, vergesst es. Es genügen an sich 2, 3 Leute, wo man sich vereinbaren kann, wo man sich auch committen kann, wo man weiß, wie geht's denen, wie geht's mir. Es geht uns allen gleich. Und wir haben ja eigentlich die ähnlichen Sehnsüchte, wir haben die ähnlichen Möglichkeiten. Nur tun muss es jeder selbst. Und es geht immer um das tägliche kleine Tun.
Jetzt, das ist so eine Parallele, du sagst auch eben, die Produkte müssen qualitativ sein, also nicht die Quantität, Millionen raushauen, und bei den Beziehungen sagst du auch ähnlich, lieber ein paar weniger, die wirklich gut sind, als die große Masse.
Okay. Für mich habe ich mir so eine Volksregel eingestellt, alle guten Dinge sind 3. Das war so ein Sprichwort, was ich auch aus der Kindheit mitgebracht habe, immer 3. Und es war auch für mich vielleicht ein Fingerzeig des Himmels, wo ich bekommen habe, 3 Bauern waren von meiner Idee begeistert. Die gesagt haben, erstens haben wir niemanden, der unser Zeug verkauft, und sie waren zu dritt. Und diese kleine Gemeinschaft konnte ich relativ schnell in der Organisation entwickeln. Aber mit 3 zu starten, ist das Wichtigste. Wenn es am Anfang schon nicht mit 3 funktioniert, macht nicht mehr. Sondern konzentriert euch einmal auf diese 3 oder auf diese 2. Und wenn das läuft, dann kommt der nächste Schritt. Du kannst nicht den 5. Schritt vor den 2. Schritt machen, das geht nicht.
Und in der Zeit von Sonnentour, in der ganzen Unternehmensgeschichte, gab es da irgendwann auch mal eine Krise, gab es da irgendwann mal finanziell mit Banken oder irgendwas, wo du sagst, ui, da
ging es nicht. Täglich. Lieber Marian, ich wünsche jedem nichts anderes als Krisen. Ich wünsche euch das.
Okay.
Warum rede ich so deppert? Krisen bringen euch weiter. Krisen lassen euch erkennen, was nicht funktioniert hat. Und das schafft Verbesserung. Wenn du dich aber der Krise ergibst, gibt es eben keine Verbesserung, bleibst du stehen, wieder schauen. Wenn du dich aber mit der Krise beschäftigst und weißt im Prinzip, dieser grundsätzliche Weg ist ja richtig, nur du musst etwas verändern in deinem Tun, in deinem Wirken, in deinem Umfeld, dann musst du es machen, weil die Krise lässt dir keine andere Chance. Und deswegen wünsche ich euch Krisen, um zu erkennen, wie es immer besser weitergeht.
Und gab es ein Beispiel von der Krise, die du hattest mit Sonnentour?
So. Natürlich. Ja. Die erste Krise war klassisch meine Sozialversicherung. Ich habe mir erlaubt, am Anfang 1 oder 2 Mal meine Sozialversicherungsbeiträge nicht pünktlich zu bezahlen. Ich habe sofort eine Mahnklage bekommen. Das heißt, eine Mahnung gleich mit einem Klagsschreiben dazu. Ja, die Sozialversicherungen, das sind die eigentlich die schlimmsten. Die machen, ja, die lassen sich überhaupt keinen Tag Zeit, sondern die schicken dir gleich eine Mahnklage. Das zweite war das Finanzamt. Mit denen konnte ich noch reden, sagen, also tut mir leid, ich habe jetzt das Geld noch nicht für das, weil du musst ja Außenstände finanzieren, du musst dein Lager dann auch finanzieren, auch wenn es klein ist, und du musst auch deine Kosten, deine laufende Rechnung bezahlen, der Bauern und so weiter. Und wenn das immer knapp war, habe ich beim Finanzamt einen Tag vorher angerufen und habe gesagt, tut mir leid, ich kann es jetzt nicht, aber in einer Woche kann ich euch die Rechnungen bezahlen. Und mit denen konnte man reden. Mit der Sozialversicherung konnte man nicht reden. Und da wusste ich sofort, oh, da musst du aufpassen, mit denen kann man reden, mit denen kann man nicht reden. Also immer sofort wissen, wie geht's denn weiter? Und das sind am Anfang natürlich schon Krisen, wo ich mir dachte, wow, da könnt's ordentlich das Dach holen. Und wenn der Betrieb kein Dach hat, pff, viel Spaß. Also das macht gar nicht. Oder auch Rechnungen, die ich nicht eingemahnt habe bei meinen lieben Kunden. Und wenn ich da nicht immer laufend dahinter war, hat's auch da Probleme gegeben. Also laufende Probleme, die halt ein Wachstum mit sich bringt. Ich habe es auch heute nicht anders. Das heißt, wenn ich heute meine Sozialversicherung bei 23 Mitarbeitern nicht pünktlich bezahle und das sind heute andere Beträge, dann macht das noch weniger Spaß. Also das sind Erfahrungen, die man machen muss, und das sind Stolpersteine, die auf dem Weg liegen, aber man muss wissen, die Steine kann man übersteigen. Über die Steine kann man nicht nur drüber steigen, sondern auch links und rechts herumgehen. Es geht ja. Aber diese Stolpersteine liegen für jeden am Weg. Und da müsst ihr aufpassen.
Was war so der beste Ratschlag, den du bekommen hast?
Der beste Ratschlag? Ganz einfach, da gab es mehrere. Mein lieber Steuerberater war am Anfang meine einzige Vertrauensperson. Und ich habe ja auch schon erzählt, ich bin sehr offen, ich bin auch sehr vertrauensselig. Meine Mutter sagt Dummheit dazu, weil ich vieles glaube, was mir einfach die Leute erzählen, weil wenn ich jemandem was erzähle, dann will ich auch, dass es stimmt. Und auf der anderen Seite vermute ich das auch. Aber das passiert nicht immer. Und damit sagt meine Mutter auch heute noch, du bist viel zu vertrauensselig, du bist dumm.
Okay, sehr schön.
Gut, ich kann damit leben. Meine Mutter ist mittlerweile 90 Jahre alt, also ich glaube das. Und mein wichtigster Ratschlag meines Steuerberaters war, als ich die erste Beteiligungsanfrage bekommen habe, denn was gut sich entwickelt, da kommen bald andere, die wollen da mitmachen. Ne? Und ich dachte mir, wow, der will mir Geld geben, um mein Geschäft besser zu entwickeln. Und ich habe den gefragt, was ich denn von so einer Anfrage halten soll. Und mein Steuerberater hat mich groß angeschaut, so quasi, bist du jetzt wirklich ein bisschen dumm? Was glaubst du, was der von dir will? Ja, was will der von mir? Der will mir Geld geben, um mein Geschäft besser zu entwickeln. Nein, der will dein Geld langfristig. Denn wenn sich heute bei dir beteiligt, will er noch mehr haben davon. Weil es entwickelt sich ja gut. Also der ist nur an Rendite interessiert. Dem interessiert er diese ganzen Gemeinwohlgeschichten nicht. Und wenn du dir selbst nichts rausnimmst aus dem Betrieb und eigentlich, der ist nur an der Kohle langfristig interessiert. Und deswegen vergiss es. Lass dich nicht verführen. Lass dich nicht von anderen, die dir Honig ums Maul schmieren, verführen. Und das ist eben auch heute noch so. Ich lasse mich nicht verführen, ich hinterfrage das, wie denn das gemeint ist. Und ich frage auch direkt. Manche Fragen scheinen noch so dumm, aber wenn ich auf eine dumme Antwort, also auf eine dumme Frage keine klare Antwort bekomme, weiß ich, aha, Vorsicht, da ist was dahinter. Und deswegen ist es immer wichtig, Fragen. Und wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich einfach. Und wenn ich es dann noch nicht verstehe, dann denke ich mir, entweder kann das mir nicht ordentlich erklären oder da ist irgendwo ein Haken dahinter. Dann mache ich es auch nicht. Und wenn irgendwo langfristig damit Druck entsteht, mache ich es auch nicht. Den einzigen Druck, den ich täglich aushalte, ist, wenn ich aufs Klo gehe, wenn ich auf die Toilette gehe, diesen Druck halte ich aus, aber sonst lasse ich keinen Druck zu.
Sehr schön. Okay, und das heißt, also für mich, was ich auch so raushöre, ein Erfolgsding ist auch, die richtigen Menschen, die richtigen Berater im richtigen Moment zu haben, weil es geht ja doch immer wieder.
Auch ein Sprichwort, Marian, es kommen immer, und das ist eben so ein Grundvertrauen, auf das man hören muss, auf dieses Bauchgefühl, also Herz und Bauch sind für mich ganz wichtige Entscheidungsträger, es kommen die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Und das war und ist immer so gewesen. Das war im Vertrieb so, das war bei den Mitunternehmern, also unsere Mitarbeiter bezeichne ich oft als auch Mitunternehmer, weil die machen das auch eigenständig in einem sehr hohen Vertrauensniveau, weil die kommen ja nicht, um mich zu quälen oder mich zu langweilen, die wollen ja mitmachen. Und das schönste Kompliment habe ich voriges Jahr erst bekommen von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, also ich wollte auch immer selbstständig werden, aber bei dir bin ich selbstständig und ich habe kein Risiko, weil das hast du. Ich, ja, ich nehme gerne das Risiko, weil ich weiß, du arbeitest nicht nur super, sondern wie ein Unternehmer. Und dann erfolgt automatisch etwas. Also bei jedem Unternehmen, das langfristig Gutes tun will und auch davon leben will, kommt Erfolg. 100%.
Darf ich fragen, wie groß seid ihr im Moment? Wie viele Filialen habt ihr? Was ist im Moment? Wie viele Mitarbeiter? Also
wir haben in Österreich rund 320 Mitarbeiter. Wir betreiben 6 Sonnentor-Geschäfte selbst. Wir haben dann noch 29 weniger 6 ist 23 also selbstständige Unternehmer, das heißt Franchise-Partner, die Sonnentor-Geschäfte betreiben. Mhm. Wir haben dann auch noch Tochterfirmen in Tschechien seit 1992, eine Tochterfirma in Rumänien seit 2006 und eine Tochterfirma in Albanien seit 2008.
Ah, Albanien.
Das ist eigentlich sehr schön und da sind wir komplett offen. Das kann sich noch weiterentwickeln und wer will, der darf. Also ich möchte langfristig wie die Sonne auf der ganzen Erde scheinen.
Sehr schön. Wie bist du ins Ausland gekommen? Wie Albanien ist ja doch ein ja, seltener Standort. Wie kommst du da hin?
Es kommen die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Ah, ja. Und bei mir hat jemand angeklopft 2006 und hat gesagt, also Albanien, da wachsen doch so viele Kräuter vom Mediterranen bis zum Hochalpinen, da ist doch alles möglich. Warum guckst du dich da nicht einmal um? Ich bin da hingefahren 2007, habe mir das mal angeschaut und habe mir gedacht, wow, ist wirklich spannend. Es gibt nur Möglichkeiten, Albanien zu verändern. Und Albanien ist mittlerweile ein EU-Beitrittskandidat. Es gibt natürlich vieles, was noch nicht funktioniert. Aber das ist ja das Schöne. Wenn etwas nicht funktioniert, Krisen, dann hat man die Möglichkeit, etwas zu verändern. Mhm. Und ich liebe diese Veränderung, weil die Veränderung ist täglich da. Entweder du veränderst oder du wirst verändert, wenn du sie nicht annimmst. Und damit bin ich aber lieber in der Veränderung, weil ich damit ja gestalten kann. Mhm. Ich bin von Kindheit auf, ja, ich will nicht sagen künstlerisch, aber unternehmerisch tätig, weil ich zeichne gerne, ich gestalte damit. Und dieses gestalterische Wesen lässt immer den Spielraum in deiner Möglichkeit, etwas neu zu gestalten. Und das ist etwas, was ich liebe und das werde ich immer machen.
Mhm. Ich finde es sehr spannend, dass du diesen Elan, jetzt auch beim Gespräch, so, dass du richtig diese pure Energie, also da habe auch, wie du bist sehr, also da ist noch dieser 23-Jährige, der gerade erst beginnt sein, also der gerade am Start ist, so. Wie behältst
Kind
du diese?
Sein. Ja, ja. Kind sein. Das Geheimnis ist so einfach. Wie gesagt, ich habe selbst 5 Kinder und meine Jüngsten sind jetzt 3,5 Jahre und mit denen den Tag zu erleben oder mit ihnen was zu unternehmen, das ist das Schönste, was es gibt. Weil die empfinden so viel, was vielleicht ein Erwachsener nicht mehr empfindet. Die sehen so viel, was wir als gewohnte Tiere gar nicht mehr sehen. Und diese Emotionen bewegen uns ja. Und mich ganz besonders, weil auch durch dieses Zeichnen. Und Zeichnen ist eigentlich nichts anderes, als ein bisschen mehr zu empfinden. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und diese kindheitlichen Erinnerungen, diese Emotionen, die haben wir ganz tief abgespeichert. Jeder von uns und jeder wir waren alle Kinder. Und damit haben uns diese kindleidlichen Erfahrungen geprägt. Das ist unser Unterbewusstsein, das da in dieser Zeit befüllt wurde. Und dieses Unterbewusstsein ist ja da. Nur von vielen ist es zugedeckt, zugeschaufelt, mit Zwängen, mit Dummheiten, was du nicht machen darfst. Das habe ich nie erlebt. Und deswegen bin ich auch ein Stück weit mehr Kind geblieben als alle anderen. Mhm. Es gibt ja viele, die leben leider unter den Zwängen, immer erreichbar zu sein. Du musst jetzt 5 Friends pro Tag musst du neu mit E-Mails chatten. Du hast dieses depperte iPhone immer bei dir. Es lenkt dich ja nur von der täglichen Schönheit der Natur und von dem eigenen Tun ab. Mhm. Und das will ich nicht. Ich spiele gern. Ich spiele gern Kindheitsspiele. Mensch, ärgere dich nicht. Ich spiele gern andere Spiele. Egal was. Ich gehe mit meinen Kindern zum Teich, ich gehe mit meinen Kindern zum Bach. Da können sie Blumen kosten. Ich sage ihnen, das schmeckt nicht, das würde ich euch nicht empfehlen zu essen. Das sind einfach Dinge, die man als Kind erfährt und wo man saugt wie ein Schwamm. Wenn dieser Schwamm aber nie befeuchtet wurde mit solchen Ideen, ja, wo soll es denn herbekommen?
Mhm. Und sind das dann die Elemente, die deine Jugendlichkeit bewahrt haben, also Zeichnen und Spielen?
Die Natur ist ja eigentlich nach wie vor da, wie vor 30, wie vor 40 Jahren. Es hat sich ja nichts verändert. Auch die Digitalisierung, was wird sich denn verändern? Ja, es wird noch mehr dieser Computerkram und dieser Roboter-Scheiß kommen. Entschuldigung. Wir Menschen aber verändern uns ja nicht. Und deswegen sage ich auch jedem, du brauchst keine Angst haben. Nimm dir das raus, das dir hilft, wo du sagst, das passt zu dir, und vergiss das andere. Nur viele lassen sich einfach übermannen, überrumpeln von diesem von diesem Zwangszeug. Und das verkümmert ja die Menschlichkeit. Und die Zwänge werden noch mehr. Und deswegen ist ja eigentlich diese Sicherheit der Natur, die mir die Basis gegeben hat, wo ich ja nur ein Teil davon bin. Und deswegen sage ich auch, ich bin Simple John, auch wenn ich heute vielleicht 500 Mitarbeiter habe. Es ist wurscht, ich habe mich ja nicht verändert. Ich weiß nur, was die Mitarbeiter wollen, weil ich das ja auch einmal wollte. Und diese Sehnsüchte verändern sich ja nicht, auch in der Zukunft nicht. Also ich möchte Mensch bleiben. Ich möchte, es gibt ein schönes Lied in Österreich, ein Mensch möchte bleiben und nicht zur Nummer möchte werden. Ein Mensch möchte bleiben und ein Geheimnis möchte haben, möchte singen und lachen und so weiter. Also das ist es. Und wenn wir das bleiben, geht's uns gut. Wenn wir das verraten und verkaufen und uns nur Zwängen unterwerfen, bleiben wir keine Menschen.
Sehr schön. Das hört sich für mich alles so stimmig an. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gezweifelt hast an deinem Lebensweg? Nein. Oder
nie? Nein. Ja. Natürlich, die Zwänge von außen oder die Verunsicherer, ja, die nur Probleme sehen, das macht mich manchmal ein bisschen unrund. Aber ich verabschiede mich dann von diesen Menschen, weil ich genau weiß, die ziehen mich nur runter. Die machen mich krank. Und deswegen, ich will diese Menschen auch gar nicht. Ich halte sie auf Distanz. Ich weiß, dass es immer mehr davon gibt, weil ja immer mehr zertifiziert werden muss, weil immer mehr standardisiert werden muss, weil immer mehr Vorschriften kommen. Und das macht ja die Menschen fertig. Und ich habe nicht mein Ziel, mein Leben fertig zu machen. Ich möchte mein Leben leben und möchte irgendwann einmal sagen, schön war's, das vergönne ich euch auch. Aber nehmen müsst ihr euch das selbst.
Cool. Sehr, sehr, sehr fein. Mich würde interessieren, auf deinem Lebensweg, wer hat dich inspiriert? Gab es Mentoren, gab es Menschen, zu denen du aufgeschaut hast?
Ich habe die Menschen leider nie kennengelernt, weil sie, ja, einer lebt heute noch, aber der ist schon ein bisschen älter. Also das sind Menschen, die auch immer um ihre Freiheit gekämpft haben. Das ist einerseits Gandhi, der leider 1947 gestorben ist, der Indien eigentlich freigemacht hat, mit so einfachen Dingen einen ganzen Kontinent bewegt hat. Und das ist eigentlich die Schönheit. Also die Schöne, er hat auch nur um die berühmte Freiheit gekämpft mit einfachen Mitteln. Und der zweite, der eigentlich frei sein wollte, den ich unendlich verehre, ist Dalai Lama, der mir, ja, ich, als ich in Österreich war, habe ich auch seine Vorträge gehört und also sowas von bestärkend und sowas von einfach und wo ich mir dachte, wow, was der eigentlich von alles erleben musste, nur Krisen und im Exil eigentlich wissend, dass sein Lebenswerk nicht weitergeht, das ja, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist natürlich traurig, aber das sind eigentlich alles Mentoren, die mich und auch viele andere mit Weisheit, mit Lebensfreude erfüllen. Und um das geht's, um die Lebensfreude. Und wenn du die hast, geht's immer weiter. Da brauchst du keine Sorgen haben.
Was wäre ein Tipp von dir an andere Menschen, um diese Lebensfreude zu halten? Also bei dir merkt man, da strahlt es aus. Jemand, der jetzt vielleicht gerade im Moment nicht das Gefühl hat, dass das so präsent ist, was würdest du dem für einen Ratschlag geben? Was würdest du dem für einen Tipp geben?
Also ich empfehle denen, alle Zeitdiebe, die sie zugelassen haben, abzuschneiden. Menschen, die sie runterziehen. Menschen, die nur das sagen oder das tun, was sie nicht wollen. Aber es liegt immer an mir selbst, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn ich das täglich zulasse, geht es immer weiter. Und ich sage lieber, ein Ende mit Schrecken wie ein Schrecken ohne Ende. Und deswegen ist es wichtig, sich auch zu trennen, auch loszulassen. Gewohnheiten, wo ich genau weiß, die Gewohnheiten passen nicht zu mir, aber sie wurden mir aufgezwungen. Weg mit dem Zwang. Das macht dich dann wieder frei. Das macht dich auch wieder klar im Kopf. Und dann wächst wieder etwas Neues, was Positives. Eigentlich, das Positive ist ja die Grundenergie der Welt. nicht das Drückende und nicht, der Druck kommt immer von woanders, wenn jemand gierig ist, von der Gier, von diesem Neid, von dieser Dummheit, das erzeugt die schlechte Karma auf dieser Welt. Mhm. Aber wenn du frei bist, wenn du weißt, wow, du nimmst niemandem etwas, du tust niemandem etwas zu Leide, du unterdrückst nicht deine Natur und machst sie nicht kaputt, dann ist es schon einmal 80% der gesunden Entwicklung möglich. Mhm. Aber mit den kleinen Feinheiten dein Leben dann wirklich zu erfüllen, das ist dann deine Aufgabe. Nur das musst du zulassen. Und wenn du keinen Druck mehr hast, dann geht's dir gut.
Mhm. Das heißt, für viele ist ein Zeittipp Nummer eins ja auch das Smartphone. Hast du gar kein Smartphone oder wie? Oder
natürlich, ich habe ein BlackBerry, das jetzt so ein, ja, so ein Twitter ist. Ne? Ich möchte ein Smartphone sein, bin aber keins. Mir geht es bei BlackBerry nur darum, das sind Tasten, die ich drücken kann. Und nicht so irgendwo diese blöden vorgeschlagenen Wörter, und wenn du irgendwo ankommst bei diesen dummen Ding, dann bist du gleich irgendwo und keine Ahnung, ich will das nicht. Und ich habe auch mein Handy ausgeschaltet.
Ja. Das ist auch eine Fähigkeit, die haben viele Menschen nicht mehr, sein Handy auszuschalten, da gibt es einen Knopf dafür.
Ja. Genau, da gibt es einen Knopf dafür. Und das liegt ja meiner Entscheidung. Nicht das Handy schaltet mich ein, ich schalte mein Handy aus und ein. Wenn ich es brauche, wenn ich ein E-Mail schreiben möchte, wenn ich jemanden erreichen möchte, wenn ich, ja, dann schalte ich es ein. Oder ich schalte es auf lautlos. Fertig. Ich mache mich nicht mehr fertig. Andere können mich damit auch nicht fertig machen. Nein, ich mache doch keine anderen fertig. Weil ich weiß, das geht auch mit Gesprächen. Ich treffe die Leute wieder. Wenn ich etwas vereinbare, dann halte ich mich daran. Und wenn ich mich nicht daran halte, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, warum sich andere dann auch von mir abwenden. Also kleine Dinge, sich daran halten, verlässlich sein, das, was man zusagt, auch umsetzen, und das war's. Mhm. Das erwarte ich und das erwarten andere auch von mir.
Mhm. Sehr schön. Hast du, also ich habe schon nach Mentoren gefragt, eine Frage, die ich auch gerne stelle, sind so drei Bücher, die du als inspirierend empfunden hast, die sehr spannend, sehr gut sind. Okay, drei ist immer wenig für die meisten, ich schenke mir so, du lachst, das ist auch bei dir so, aber gibt es drei vielleicht auch mehr Bücher, wo du sagst, wow, also die muss man gelesen haben, oder das ist gerade für Menschen, die im ökologischen, biologischen oder unternehmerischen Bereich tätig sind, ist das ein super Buch?
Ich empfehle euch überhaupt keine Bücher. Es tut mir leid, ich kann euch nur Kinderbücher empfehlen. Oh. Kinderbücher, die mit Bildersprache alles, was wichtig ist und was essentiell ist im Leben, vermitteln. Also Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Paar Reime, paar Kinderreime, paar Sprüche, die man eigentlich als Kindheit schon, also aus der Kindheit schon mitbekommt. Zum Beispiel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So einfach. Oder ein anderer Spruch meines Vaters, wer den Mund nicht aufmacht, muss seine Geldbörse aufmachen. Also redet miteinander, fragt euch, spürt euch, dann erspart ihr euch viel Dummheit und viel Kosten. Also kleine Dinge, die das Leben begleiten und die das Leben lebenswert machen. Und vor allen Dingen Dinge zum Lachen. Mhm. Witze. Mhm. Also ich kann euch beim besten Willen keine großartigen Literaten empfehlen. Ich liebe Hermann Kästner, also Kästner, der viele Geschichten, Kinder, Bücher geschrieben hat. Ich liebe Max und Moritz. Mhm. Also eigentlich Dinge, die ich auch aus der Kindheit kenne. Und wie gesagt, Bilderbücher, weil da so viel Weisheit drin steckt. Mhm.
Gibt es da eins, was du aktuell am liebsten mit deinen Kids liest? Irgendwas, wo du sagst, okay, spezielle Titel?
Derzeit lese ich mit meinen Kindern Anna und die Wut.
Anna und die Wut, ah, okay, das kenne ich gar nicht.
Weil, ja, meine Buben jetzt so ein bisschen in dieses Trotzalter reinkommen, so, und das ist einfach toll. Ja. Super. Oder Hoppelpop, der Hase Hoppelpop. Mhm. Ich habe einen sehr dominanten von den beiden, der sagt auch, er ist der Schönste, Beste, Schnellste und der Klügste. Und da gibt es einen Hasen Hoppelpop, der nur in der Gemeinschaft mit seinen Geschwistern zum Schluss den Fuchs besiegen. Aber er wäre eigentlich das ausgewählte Opfer des Fuchs gewesen, weil er gesagt hat, ich bin schneller als der Fuchs, ich bin schlauer als der Fuchs. Und das stimmt natürlich nicht. In der Gemeinschaft der Hasen, die eigentlich alle dem Fuchs unterliegen, sind sie stärker und schlauer. Aber das liegt in sehr, sehr viel Wahrheit drin.
Mhm. Ja, sehr schön, cool. Also wie gesagt, ich werde auch immer alles verlinken in den Shownotes, deswegen frage ich so genau danach, damit man das für Menschen, die da Interesse haben. Du hast vorher schon vor längerer Zeit erwähnt, das fand ich sehr spannend, du hast zweimal erwähnt, dass du auch viel zeichnest. Mich interessieren, wann hat das angefangen? Wie zeichnest du ab? Ist es Acryl oder was genau machst du? Und wann hast du damit angefangen?
Also die Zeit ist eigentlich das kostbarste Gut, das wir haben. Und wenn man so Unternehmer ist, hat man überhaupt keine Zeit. Weil das muss ich und das brauche ich und das muss ich noch machen. Und man hat nie Ruhe, wenn man sich nicht die Ruhe selbst gönnt. Und das ist eigentlich meine größte Lebensqualität, die ich bekommen habe mit der Größe des Unternehmens, wo ich bewusst delegiert habe, wo ich meine Mitunternehmer gefragt habe, so, wer möchte Verantwortung übernehmen? Und siehe da, da haben mehr aufgezeigt, als ich dachte. Und damit habe ich diese Aufgaben aufgeteilt. Und damit bin ich wieder Herr meiner Zeit geworden. Damit kann ich jetzt wirklich mich auch halbtageweise, auch sogar tageweise rausnehmen. Natürlich schaue ich ab und zu in meine E-Mails rein, aber das war's. Weil wenn ich mich das sofort wieder reinreißen lasse, und das ist eben die Qualität, die ich bekommen habe, loszulassen. Das Vertrauen, dass es andere sogar besser machen als ich, und das ist passiert. Viele Mitunternehmer machen das, was ich vorher gemacht habe, viel besser, als ich gemacht habe. Danke dafür. Und damit habe ich noch mehr Lebensqualität bekommen. Und die teilen wir. Und deswegen gibt es auch bei uns keine Bonifikationen, es gibt keine Prämien für irgendetwas. Nein, das gibt es bei uns nicht. Weil alles, was wir verdienen, auch mein Risiko eigentlich, ich mache keine Unternehmensausschüttungen, auch für mich nicht. Damit investieren wir alles, was wir verdienen, wieder in den Betrieb, wieder für alle, in die Qualität, in eigentlich alle, die dazu beigetragen haben. Weil alle haben dazu beigetragen. Der Etiketten klebt, genauso wie der Rechnungen schreibt und der im Außendienst ist, und ich auch. Und damit können wir das teilen. Und damit ist eigentlich ein Gemeinwohlunternehmen entstanden, das gut dasteht. Das eigentlich ein großer Dampfer, der sicher im Meer steht und auch einen guten Weg vor sich hat, dass der diese künftigen Herausforderungen auch bewältigen wird, auch wenn ich einmal nicht da bin. Und da bin ich überzeugt, dass das gut weitergeht. Wenn diese Grundsätze weiter, die in unserem Leitbild verankert sind, gelebt werden.
Das ist schön. Trotzdem nochmal zurück zur Frage mit dem Zeichnen. Also ich habe gehört, ich habe das Gefühl, das ist eine große Ressource von dir.
Zeichnen, Entschuldigung.
Ja, aber auch spannend. Nee, ist überhaupt kein, ja.
Ist ja, also Zeichnen ist nichts anderes als die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und auch etwas auszudrücken. Also nochmal, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und jeder hat ja dann die eigene Interpretationsmöglichkeit, wenn er eine Zeichnung sieht und sagt, aha, was hast du denn dabei gedacht oder warum ist das so und warum ist das so? Es fördert sofort die Kommunikation und bei den Kindern umso mehr. Und es ist ja schön, etwas zu zeichnen, etwas hineinzulegen, Gedanken hineinzulegen und es eigentlich immer wieder abrufen zu können. Und das gefällt mir unendlich und ich liebe einfach diese Kinderbuch-Illustratoren und ja, das ist etwas, was bei mir sehr viel Emotion bewegt.
Und wenn ich raus, ist auch so eine Ressource von dir, um dich runterzuholen, um hier und jetzt anzukommen. Also hört sich fast ein bisschen meditativ an,
wie du das sagst. Ja, absolut. Also Zeichnen ist für mich, auch mit meinen Kindern, immer etwas sehr Meditatives, Konzentrierendes. Okay. Und braucht keine großen Ressourcen.
Fast gratis, ja, absolut. Bleistift für wie immer. Spezielle Form, also ist das, zeichnest du alles oder ist das
ganz abstrakt? Okay. Abstrakt nicht. Ich bin ein Realist, ich brauche immer naturalistische Dinge.
Ah ja, cool. Ja, das ist sehr gut, das führt mich zur nächsten Frage über. Und zwar, welche Rolle oder spielt es überhaupt eine Rolle, hat Spiritualität in deinem Leben?
Also, auch eine Rolle, ja. Ich bin in der Kindheit als, ja, ich bin hier im Land aufgewachsen, damit ist hier im Schwarzen Meer, ne? Also wo römisch-katholische Kirche allgegenwärtig war, war ich auch lange Zeit Ministrant. Also ich habe diese Rituale, diese Jahreskreisläufe wirklich mitgemacht in der Kirche und war auch bei Begräbnissen dabei. Also alles Dinge, die das Leben schreibt von eigentlich Kindheit an. Und damit erschreckt mich eigentlich nichts mehr. Ich war da überall mit dabei und habe da eben gewusst, was passt oder das passt nicht für mich. Das heißt, diese Rituale, dieses Geistige, das ist vorhanden. Das ist für mich eine sehr, sehr große Kraft, aus der ich es auch schöpfe. Und ich bin auch nicht sehr, aber ich bin gläubig. Ich weiß, dass Jesus ja, uns eigentlich, ich will jetzt sagen, jetzt erlöst hat, aber er hat uns einen Lebensweg vorgezeigt, den eigentlich, ja, der sinnvoll ist, nachgelebt zu werden. Mhm. Und dieses christlich-soziale hat sich natürlich auch im Unternehmen manifestiert und es ist nicht das Schlechteste. Mhm. Also ich bin einfach glücklicher, weil ich immer etwas habe, woran ich glauben kann. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was mir unendlich viel Trost und auch viel Stärke gibt in Zeiten, wo es mir einfach einmal nicht so gut geht. Also ich kann immer mit jemandem reden, weil ich weiß, der ist da.
Mhm. Sehr schön. Und es wird ja auch in die Wiege gelegt. Also das hast du nicht irgendwie dir selbst erstmal so aktiv erschlossen, sondern das war von Kindheit, von Eltern da und du hast es für dich einfach entwickeln lassen.
Das wurde mir vorgelebt. Und das ist natürlich auch etwas, was aus der Kindheit geprägt ist und das ich auch meinen Kindern weitergeben möchte. Ob sie da jetzt Jesus dazu sagen oder Buddha oder das ist mir ja wurscht. Mhm. Im Prinzip geht es ja alles in eine Richtung. Wenn du an etwas glaubst, dann glaubst du auch an dich. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Dieses Selbstvertrauen. An dich zu glauben und zu wissen, dass es immer gut weitergeht, wenn du Gutes tust. Wenn du natürlich immer nur lügst und immer nur betrügst und ihnen alles stiehlst, ja, dann wirst du auch die Früchte deines Tuns ernten. Die sind halt dann in die andere Richtung, weil irgendwann kommt jemand, der ist einfach mächtiger wie du und der zeigt dir dann, wo die Schranken sind.
Mhm. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon Richtung Ende unseres Interviews. Jetzt wäre noch spannend, vielleicht vorab einmal, wo findet man dich im Internet?
Wo findet man dich? Also weiß ich gar nicht. Du findest mich auf jeden Fall im Internet unter www.sonnentor.com oder du findest uns auch unter Facebook, auf Pinterest, auf Twitter und so weiter. Das heißt, du findest uns, womit ich natürlich auch ab und zu mit dabei bin, auf diesen Foren. Auch wir pflegen viele Netzwerke zu Bloggern. Wir haben einen eigenen Lebensmittelblog. Also da geht es wirklich um unsere Themen und wir wollen die Leute immer wieder mit neuen Ideen inspirieren. Sie müssen ja nicht mitmachen, aber wir haben vieles, weil wir schon vieles probiert haben, zu erzählen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne. Und damit auch zu schmecken und zu vermitteln. Mhm. Und das wollen wir langfristig. Mhm. Den Wert, den unsere Natur und unser Umfeld unser Leben ermöglicht, das wollen wir weitergeben. Da gibt es viele Werte.
Jetzt, jetzt hast du mich nochmal auf eine Frage gebracht, jetzt muss ich mal nachfragen. Wo wird Sonnentor hingehen in den nächsten 10 Jahren? Also gibt es noch irgendwelche Dinge, die du noch unbedingt umsetzen willst, Dinge, die du noch machen willst, wo du sagst, hey?
Also mir wird mein Leben ganz sicher zu kurz, das weiß ich. Das heißt, es gibt noch auf dieser schönen weiten Welt so viele Menschen, die wir erreichen wollen, denen es vielleicht ähnlich ergangen ist, die wir inspirieren können mit Kräutern und Gewürzen, mit diesem natürlichen Weg, einmal für sich ausgeglichen zu werden und langfristig vielleicht auch erfolgreich zu werden als Franchise-Partner oder auch in anderen Ländern als Sonnentor-Kompagnon oder wie auch immer. Das heißt, ich möchte meine Idee nicht mit Zwang, sondern in der Möglichkeit weiterentwickeln. Ich möchte sie auf jeden Fall noch größer machen, weil ich weiß, da gibt es noch unendlich viele Möglichkeiten, aber nicht in der Gier, sondern in der langfristigen, positiven, ausgeglichenen entwickeln, damit wir eben diese Welt, die wir eigentlich geschenkt bekommen haben, gut weitergeben können. Denn wenn wir das teilen, und es ist genug zum Teilen da, dann haben noch viele ein gutes Leben. Wenn wir aber denken, das gehört alles nur mir und da darf niemand hingreifen, das darf auch niemand mitentwickeln, niemand mitgestalten, ja, dann wird es einfach nur kleiner. Kleiner, immer wieder kleiner, bis ich wieder alleine bin und mir denke, ja, das war's.
Mhm. Ja, schön. Das erinnert mich an Mahatma Gandhi, den du ja schon erwähnt hast, der gesagt hat, es ist genug für alle da, aber es ist nicht genug für die Gier eines jeden Menschen da. Mhm. Sehr schön, cool. Ja, der Titel des Podcasts heißt ja Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten und mich würde interessieren, ob du andere Menschen kennst, die hier in dieses Format reinpassen würden. Du sagst, hey, die haben einen spannenden Lebensweg, die du mir empfehlen könntest.
Also ich kann dir alle diese nachhaltigen Spinner sehr ans Herz legen und Spinnerinnen, die es in Österreich gibt, die es in Deutschland gibt, die es in der Schweiz gibt. Mhm. Also wenn ich jetzt nur an mein Umfeld denke, mir fällt als erster der Heini Staudinger ein, der diese Waldfeder Schuhwerkstätte als sein Baby aus dem Konkurs eigentlich gerettet hat. Aber auch durch eine Krise, weil er hätte durch den Konkurs dieser Schuhfabrik keine Schuhe mehr zum Verkaufen können. Wer hat einfach Schuhgeschäfte betrieben? Und wenn kein Lieferant mehr da ist, ja, wo kriege ich es her? Also ist eigentlich auch in diese Lieferantenrolle gestolpert. Und ja, wir sind ihm sehr dankbar, dass er es gemacht hat für die ganze Region und auch viele, denen es ähnlich ging. Oder auch ein Josef Zotter, der sich halt mit Bio-Schokolade beschäftigt. Und jetzt die halbe Welt, oder nicht die halbe Welt, sondern viele Spezialisten, die was Feines essen wollen, mit seinen Geschichten glücklich macht. Oder auch ein Robert Rogner, der in eine Unternehmensfamilie hineingewachsen ist. Du als Kärntner weißt vielleicht, Familie Rogner ist eigentlich die Tourismusfamilie gewesen in den 80er Jahren, die viele, viele Hotelbetriebe in Europa betrieben hat. Und der war dann auch für sich gesagt, was will ich? Ich will nicht da hineingedrängt werden, sondern ich will langfristig meine Erfahrungen multiplizieren, jemanden an die Hand geben, der was Besseres machen kann draus. Also nicht in der Größe und nicht in der Macht, sondern eigentlich in der Demut, langfristig glücklich zu werden. Und das funktioniert. Also es gibt viele, viele Beispiele, die es einfach anders getan haben und damit glücklich geworden.
Sehr schön, ja. Christian Franthal fällt mir noch ein, der hat mich dich auch empfohlen, den habe ich schon interviewt, der mit seiner Tiny Houses, seine autarken Tiny Houses, ich glaube, da seid ihr auch mit dabei, ja, genau, sehr schön. Ja, super, vielen Dank, sehr schön. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Anwesensein, fürs Präsentieren und für deine Lebensfülle vor allem.
Sehr gerne, Marian.
Sehr schön. Dann sage ich hier mal Tschüss, liebe Zuhörer und Zuseher, bis zum nächsten Mal, bis nächste oder übernächste Woche im nächsten Talk. Ciao euch. So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.